jetzt so, ich bin ein bisschen gespannt selber auf den Abend, weil wir haben einige kleine Punkte sind noch offen geblieben. Da möchte ich gerne noch drauf eingehen. Und dann sind auch Fragen von eurer Seite. Eine Frage war auch in Bezug auf das Fasten, aber gerade von jemand, der jetzt nicht da ist. Ah, er kommt. Ah, da, nein, da bist du. Ich habe dich gar nicht gesehen. Du bist aus meinem Blickfeld gewesen. Das über das Fasten, vielleicht könntest du dann auch noch die Frage auch, oder die, den Gedanken auch noch formulieren, dann können wir noch ein bisschen darauf eingehen. Mit dem könnten wir eigentlich beginnen, wenn das dir recht ist. Es kommt ja vorhin im Buch Joel über die Buße, Aufruf zur Buße, Aufruf zum gemeinsamen Fasten. Hatten wir gestern Abend gelesen und jetzt gibt es da etwas, was wir lernen können oder nicht. Könntest du noch ein bisschen das formulieren?
Machen soll, damit es nicht schmerzhaft ist. Der Psalmist sagt, aber ich tat mir weh mit Fasten und betete immer wieder von Herzen. Und im Osten, da erlebt man es immer wieder, dass Leute tagsüber während dem normalen Alltag fasten. Mhm. Aber wenn es jetzt nur mich interessiert, würde ich nicht.
Nein, ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich habe gemerkt bei uns, dass Fasten ist eigentlich aus der Mode gekommen. Man fastet nur noch ganz, ganz, ganz selten. Bei uns in der Gemeinde war eine Schwester, die hatte Krebs und dann hatten wir als Gemeinde gefastet und gebetet für sie. Das war also eine ganz große Not und das hat uns dann auch wirklich ins Fasten gebracht. Das war auch gut. Ich weiß nicht, einen Tag halt mal gefastet. Aber ansonsten ist Fasten eigentlich kaum mehr ein Thema heute. Das ist eigentlich schade, weil wir in der Bibel schon aufgefordert werden. Wir sollten, also gerade in Joel hier, da ist im Zusammenhang mit Buße, wird das Volk aufgefordert, die Priester sollen ein Fasten ausrufen und sollen sich zum Herrn wenden und ihm anflehen und ihm sich demütigen vor dem Herrn. Oft gibt es in persönlichen, in der Familie oder ansonsten im kleineren eine Not und manchmal sagen wir das anderen weiter zum Gebet, manchmal vielleicht sagen wir es auch nicht weiter und beten halt selber, aber so ganz ernsthaft, so wirklich ernsthaft sich beugen vor dem Herrn und jetzt das Angesicht des Herrn suchen und einen Fasttag auswählen, dass er gemeinsam fastet, das gibt es nur noch ganz selten. Mir ist es auch so gegangen, ich habe in Moldawien und in der Ukraine habe ich das festgestellt, die haben sogar regelmäßige Fasttage, wobei die fasten aber nicht den ganzen Tag, die fasten dann bis am Nachmittag oder bis am Abend. Am Abend wird dann noch gegessen, aber die haben jeden, wie war das, in der Ukraine war es, in mehreren Gemeinden habe ich das festgestellt, da waren sie, jeden Freitag hatten sie Fasttag. Also da haben sie gesagt, sie haben immer ein Thema, sie fasten zum Beispiel für die Jugend, ja, für die Jugendlichen. Und dann haben sie einfach, das ist der normale, da gehen sie normal arbeiten und so weiter und sie essen kein Frühstück und sie essen kein Mittagessen. Und irgendwann am Abend oder so, dann essen sie dann schon. Aber in der Zeit nehmen sie sich auch, wenn sie können, immer wieder dazwischen auch Zeit zum Gebet. Also bei uns war es mal so, wir hatten eine Bibelwoche und da war Freitag, da war Fasttag. Dann hatten wir statt dem Mittagessen eine Stunde, eine Gebetsstunde, wo halt die Brüder dann gebetet haben für diese Anliegen von der Jugend und so. Und das hat mir eigentlich einerseits gut gefallen, andererseits hat es mir nicht gefallen, weil das war dann so wie gezwungen, jetzt ist Freitag, jetzt müssen wir wieder fasten. Das ist dann auch nicht unbedingt das, was wir wollen, wie die Pharisäer. Ja, wir fasten zweimal die Woche, nicht in dem Sinne. Fasten ist ja was Freiwilliges, aber vor lauter freiwillig tun wir es gar nicht mehr. Ja, also das ist ja unser Problem dann auf der anderen Seite. Ja, und das wäre aber wichtig. Der Herr Jesus selber fordert uns mal einmal auf, oder bei einer wichtigen Sache, da ging es um die Dämonenaustreibung, da, und dann hat er gesagt, dass diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Das ist Matthäus 17 irgendwo, in Vers, wo war das jetzt hier? Habt ihr das? Ah, hier, Vers 21. Das heißt, in manchen Bibeln steht dieser Satz gar nicht drinnen, habe ich festgestellt. Matthäus 17, Vers 21. Steht in der Elberfelder nicht drinnen, aber in der alten Luther-Übersetzung und in der Menge-Übersetzung und in der Meister-Übersetzung steht es drinnen. In der Schlachter steht es auch, soviel ich weiß. Das ist eine Handschriftenfrage, aber hier ist der Mehrheitstext, das heißt die Mehrzahl der Handschriften. Aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, wenn es in manchen Handschriften nicht vorkommt. Aber es gibt auch noch genügend andere Stellen über das Fasten. Zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 5 ist noch das Fasten, wo das wird zwar nicht aufgefordert, aber es wird erwähnt. Ja, 1. Korinther 7, Vers 5. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft für eine bestimmte Zeit, damit ihr Muße zum Fasten und Beten habt. Und da ist es in allen, das heißt, Moment mal, das ist auch nicht in allen Handschriften. Selbst da ist es wieder in manchen Handschriften nicht dabei. Da ist es, in der Elberfelder ist es nicht und in dem Mehrheitstext ist es schon. Das ist auch so ein typischer Fall, wo das Fasten nicht vorkommt. Dann haben wir noch andere Stellen. Luther steht es nicht. Okay.
Entziehe dich nicht.
In der 84 steht es nicht, ja. In der Luther 1912 steht es schon. Mhm. Naja, gut. Jedenfalls, beim Paulus lesen wir, dass er in Fasten oft war, in 2. Korinther 6, Vers 5, also oft gefastet hat, und auch in 2. Korinther 11, Vers 27, häufiges Fasten. Da berichtet er von seinem Leben. Dann haben wir auch in der Apostelgeschichte 14, Vers 23 kommt das Fasten vor. Also dort, wo die Ältesten eingesetzt wurden, die wurden, nachdem sie eingesetzt waren, wurde unter Fasten gebetet. Für diesen Dienst der Ältesten, den sie jetzt haben, hat also die ganze Gemeinde hier gefastet und gebetet. Auch das sind jetzt die wichtigsten Stellen. Ich suche gerade noch ein paar Stellen. Auch noch in die anderen Stellen sind eigentlich, ja, die Lukas 2, Vers 37, die Frau im Tempel, die Hanna im Tempel, die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den Dienst getan hat. Das steht in allen Handschriften. Ja.
Ja, Apostelgeschichte 9, Vers 9.
Danke. Apostelgeschichte 9, Vers 9 kommt es noch. Er aß nicht. Danke. Apostelgeschichte 9, Vers 9. Der Cornelius hat drei Tage. Nein, das war nicht Cornelius, das war Paulus. Das andere war Cornelius, das ist, da hat nur gebetet, so viel ich weiß. Also, der Paulus hat hier drei Tage gefastet, in der Zeit, als er blind war. Ja, danke für den Hinweis. Ja, bitte.
Wenn die Hanna Tag und Nacht gefastet hat und Gott gedient hat durch Beten und Fasten, ja, dann wäre sie doch verhungert.
Das ist ein Beweis, dass Tag und Nacht nicht heißt 24 Stunden, sondern zu Nachtzeiten und zu Tageszeiten. Also das heißt natürlich mit nicht ununterbrochen. Ja.
Das ist mir jetzt schon klar, aber ja. Was bedeutet es dann?
Das heißt, sie hat immer wieder hat sie sich Zeit genommen für das Gebet, in den Stunden der Nacht aufgeopfert mit Beten und Fasten, Stunden des Tages aufgeopfert mit für Beten und Fasten, immer wieder. Also sie hat auf Schlaf verzichtet, teilweise.
Paulus sagt das auch mal, als ja. Die Ältesten von Ephesus ja. Sagt, ich habe euch Tag und Nacht ermahnt, gell? Und
ja.
Euch
das ist so ähnlich, wie sagt er dort? Ich schaue gerade nach. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Dass ich ihr einen jeden von euch 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht abließ, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also der hat auch in den Stunden, in Nachtstunden hat er mit ihnen geredet und zu Tageszeiten hat er mit ihnen geredet, immer wieder. Auch nicht nur, auch gearbeitet natürlich, auch das hat er auch. Das ist in 2. Thessalonicher 3, Vers 8 kommt das vor, dass er Nacht und Tags gearbeitet hat auch. Interessant, dass immer die Nacht zuerst steht in diesen Fällen. In den Übersetzungen steht der Tag zuerst, in manchen Übersetzungen. Die Schlachter hat einfach Tag und Nacht hingeschrieben, aber im Hebräischen und im Griechischen steht Nacht und Tag. Die Nacht, ich glaube vor dem Tag, ja. Die Nacht, das war auch schon, also das heißt schon sehr früh aufgestanden, als es noch Nacht war, ja, und hat gewirkt.
Bei der Schöpfung heißt es auch so,
es wurde. Ja. Es wurde Abend und es wurde Morgen.
Genau, Abend und Morgen.
Ja. Also das Fasten hat also seinen Stellenwert und ist immer in Verbindung mit Beten. Auch im Alten Testament kommt es oft vor, hat aber auch zu tun mit Demütigen. Das Wort kommt ja auch, hängt ja auch im Alten Testament hängt das Wort mit Demütigen zusammen. Und das heißt, man beugt sich vor Gott und gerade durch das Fasten fühlt man sich schwach, merkt man, wer man eigentlich ist und wie abhängig man von Gott ist. Und das ist auch eine gesunde Übung, ja. Nicht einfach als religiöse Leistung, das ist es nämlich nicht, sondern es ist eine Übung der Demütigung, der Selbstkasteiung heißt es, also dass man sich selbst hier gewissermaßen vor dem Herrn in eine Schwächesituation hineinbringt. Es geht hier nicht um ein Gesundheitsfasten mit allen möglichen Regeln, was man jetzt alles noch essen muss, damit man das recht gut übersteht und wie man und alle Regeln beachten muss. Das hat man im Alten Testament und auch im Neuen Testament gar nicht getan. Man hat einfach gefastet. Natürlich, wenn man lange Zeit nichts trinkt, dann muss man auch schon Acht geben, denn das Trinken sollte man nicht länger als einen Tag abstellen. Das ist dann, sagen Ärzte, schon ziemlich gesundheitsgefährdend. Jedenfalls es gibt Leute, die halten das aus, aber normalerweise ja, ist das nicht gerade das Beste, wenn man gar nichts trinkt. Aber dennoch, was ich festgestellt habe, das Fasten ist meistens ein Tag. Also es ist ganz, ganz selten 3 Tage und äußerst selten 7 Tage. Ich denke, das ist nur 1 oder 2 Mal. Bei dem Tod Sauls und bei dem Tod des Sohnes von David hat er 7 Tage gefastet. Das sind meines Wissens jetzt die 2 einzigen Fälle in der ganzen Bibel. Ansonsten 3 Tage, das heißt der erste Tag, an dem man die Sache erfährt, man beginnt einfach zu fasten, das heißt mitten am Tag entscheidet man sich, jetzt fastet man und am nächsten Tag ganz und am dritten Tag, bei Esther war es so, 3 Tage, also von jetzt an, heute, dann morgen ganz und übermorgen, bis ich zum König gehe, ja, das heißt, das waren dann 3 Tage. Bitte.
Ja, aber Jesus hat ja 40 Tage, 40 Nächte
gemacht. Ja. Mose auch. Das sind aber die 2 Ausnahmen, die wir haben. Auch Elia noch ist die 3. Ausnahme. Das sind die, die auch ohne Wasser für 40 Tage ausgekommen sind. Das ist eigentlich normalerweise gar nicht möglich. Also bei Mose, da heißt es, er trank kein Wasser. Steht ganz wortwörtlich da. Also das geht gar nicht. Also es ist eigentlich kaum zu überleben für einen heutigen. Bitte?
Hat er Milch getrunken?
Milch. Ja. Nein, aber es ist ganz klar, es gibt einen Fasttag, das war das Übliche und das war der Versöhnungstag, einmal im Jahr, dieser Fasttag, da hat man ganz gefastet und auch nichts gegessen, nichts getrunken, gar nichts. Das war der Tag der Selbstkasteiung vor dem Herrn im Alten Testament. Dann gab es ein paar Sondertage, wo man zusätzlich noch gefastet hat, bei ganz bestimmten Anliegen. Das war das Fasten in Sacharja, wird das erwähnt. Ich glaube, Sacharja 7 oder Sacharja 8. Das Fasten am so und so vielten Tag und am so und so vielten Tag und am so und so vielten Tag. Das zählt da auf, wo sie ihre religiösen Fasttage da eingeführt haben. Aber das waren nicht jetzt vom Gesetz vorgeschriebene Fasttage. Es war also selten. Aber im Neuen Testament, Manche Menschen haben das öfters getan, wie zum Beispiel die Hanna. Und abgesehen von den Pharisäern, die sich das selbst auferlegt hatten als Gesetzeswerk. Aber ansonsten finden wir es bei den Apostel Paulus und bei den einigen Dienern, die hier, also und der Gemeinde, die gefastet hat für diese Brüder, die jetzt Älteste geworden sind. Also das heißt, bei ganz wichtigen Anliegen, und wenn man jetzt persönlich große Nöte hat, gerade familiär oder in der Ehe oder sonst was, da ist es sehr zu empfehlen, ins Gebet und ins Fasten zu gehen. Sogar vielleicht andere Geschwistern sagen, ich faste, und vielleicht sagt der eine, ich faste mit dir an dem Tag. Ein Bruder hat mich mal angerufen und er hat gesagt, wir hatten gefastet für diese eine Schwester, die da krank war, und dann hat er gesagt, ich faste für euch mit an dem Tag. Das war schön, der war in Rumänien, ja. Das war der Vater von Emil. Und das ist eine wunderschöne Sache. Also das Fasten ist recht spontan. Einerseits einmal im Jahr war was vom Gesetz vorgeschrieben im Alten Testament, aber ansonsten spontan, wie bei der Königin Esther, dieses dreitägige Fasten, das ja eigentlich 2,5 Tage waren, oder vielleicht nur 2 Tage, wenn man es genau nimmt. Also der erste Tag, wo sie begonnen hat, dann der ganze Tag und dann der Tag, bis sie zum König ging. Dann war es nicht mehr nötig zu fasten. Ja. Aber kann man wirklich, sollte man wieder dran denken. Und wer sagt, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus mit nichts trinken, der soll einfach Wasser trinken und so fasten. Und dann gibt es noch das Fasten, dass man sich einfach gewisse Speisen enthält, sehr einfache Kost, sehr wenig isst, wie Daniel in Kapitel 10. Dort heißt es zwar nicht Fasten, aber es heißt, er hat sich dem Gebet gewidmet, hat sich Zeit genommen, die ersten 3 Wochen des Jahres, das Jahr hat begonnen, der Neujahrstag war vorbei, das war ein Doppelfeiertag, 1. und 2. des Monats, und am 3. des Monats hat er begonnen, und dann hat er 3 Wochen lang wenig zu sich genommen, hat dieses Jahr begonnen mit einem intensiven Gebetsdienst, dass er den Herrn gesucht hat, neben seiner Arbeit. Er hat wahrscheinlich arbeiten müssen nebenbei, aber in diesen Tagen hat er nichts, keine kostbare Speise zu sich bringen lassen, und das ist nachahmenswert, und vielleicht sollten wir das wieder mehr beginnen. Gerade wo wir sehen, wir haben da eine Not, dann sollen wir das tun. Das ist über das Fasten. Ja. Ja.
Ich lasse einfach die Dinge, die ich gerne tue.
Das? Ja, das würde jetzt die Bibel zwar nicht Fasten nennen, aber so ähnlich wie bei Daniel, der hat jetzt verzichtet einfach auf gewisse Speisen. Das natürlich kann man auch machen. Aber das würde die Bibel jetzt nicht Fasten nennen, sondern einfach eine Zeit, wo man sich zurückhält, weil man mehr auf den Herrn sich konzentriert, indem man einfach viel weniger isst, oder man sagt, ich esse nur noch ein Drittel oder ich esse nur noch Brot und irgendwas ganz was Kleines. Ja, klar. Aber es wäre jetzt nicht das Fasten, wo jetzt die Bibel sagt. Allerdings gibt es ein Kapitel in der Bibel, in Jesaja 58, denke ich, ist es, dort, wo Jesaja davon spricht, dass man, jetzt müssen wir gerade suchen, Jesaja 58, was ist ein wahres Fasten? Da geht es um die innere Haltung. Jesaja 58, Vers 6, danke, Vers 5, ist dergleichen ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, ein Tag, an dem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und Sacktuch und Asche unter sich zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist das nicht ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, die Schlingen der Bosheit zu lösen, die Knoten des Joches loszumachen und gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zersprengt? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du Verfolgte, Gebeugte, niedrige Arme ins Haus führst, wenn du einen Entblößten siehst, dass du ihn bedeckst, und so weiter und so weiter. Also, hier zeigt er, dass es nicht einfach um einen religiösen Ritus geht, sondern es geht doch vielmehr, dass man dem Herrn sucht und dem Herrn entsprechend lebt. Und Gott will unser Herz verändert sehen und nicht einfach nur eine religiöse Übung. Das ist hier gemeint. Aber das schließt jetzt nicht aus, dass man dennoch auch physisch tatsächlich auch fasten kann. Das eine sollst du tun, das andere nicht lassen. Bitte.
Also hier würde es dann, Jesaja 58 würde es dann bedeuten, dass ich meine liebgewonnene Gleichgültigkeit bleiben lasse und endlich mal wieder mich besinnen, Barmherzigkeit zu üben.
Ja. Ja, genau. Also das ist grundsätzlich also eine Sache, sich dem Herrn neu, vom Herrn neu prüfen lassen und dann auch wirklich barmherzig werden, hier den Hungrigen gegenüber, den Entblößten gegenüber den Armen oder Unterdrückten, ja. Doch. Was hilft denn Fasten? Was hilft es, wenn wir fasten, aber unser Leben stimmt hinten und vorne nicht zusammen? Das ist hier gemeint. Aber wir sollten da wieder dran gehen. Und man muss ja nicht gleich mit groß anfangen. Man kann sagen, ich beginne mit morgen, also Frühstück und Mittagessen. Lasse ich jetzt aus und ich beginne und dann habe ich einen halben Fasttag oder bis zum Nachmittag irgendwann und dann esse ich. Aber das allein das schon. Einfach um mehr Zeit auch fürs Gebet zu nehmen, aber auch nicht, wenn wir nicht beten können, weil wir arbeiten müssen, dann sind wir doch im Gedanken mehr beim Herrn, weil wir ja immer wieder erinnert werden. Ich faste ja heute, oder? Das erinnert einen auf alle Fälle. Ja. Spätestens ab dem Mittagessen. Ja. Und dann kann man auch während der Arbeit innerlich flehen zum Herrn. Gut. Das zum Thema Fasten. Eine Sache, die jetzt da noch ein bisschen unklar ist, oder war noch eine Frage jedenfalls, der Tag des Herrn, wie ist denn das mit dem Tag des Herrn im Neuen Testament? Ich hatte schon die Stellen, jetzt muss ich schauen, kann man den Beamer noch einschalten, geht das? Weil ich habe da die Folie schon gezeigt gestern, aber ich möchte nochmal darauf eingehen. Der Tag des Herrn ist dasselbe wie im Alten Testament der Tag Jahwes. Auch wenn jetzt verschiedene Begriffe verwendet werden, wie Tag Jesu Christi und Tag des Menschensohnes und Tag Jesu. Ah ja, kommt schon. Wo hatten wir das? Hier. Wir hatten, also im Alten Testament ist es sehr klar, der Tag des Herrn ist ein Tag, das heißt ein Zeitpunkt, nicht eine Zeitstrecke. Der Tag des Herrn, wenn es so verwendet wird wie in Joel 5, dann ist das ist der Tag des Eingreifens des Herrn. Wie wir sagen, der Tag X, der Tag, an dem Gott auf den Plan tritt und jetzt jetzt kommt die Abrechnung. Und wir haben schon gesehen, dass Joel hier die gegenwärtige Katastrophe zusammenblendet mit dem Tag des Herrn. Er sieht die Heuschrecken wie eine Ankündigung, jetzt kommt das schreckliche, furchtbare Tag Gottes, jetzt kommt das Gericht Gottes. Und wie ist das dann im Neuen Testament? Wir haben diese Ausdrücke an verschiedenen Stellen und da gibt es unter Christen verschiedene Auffassungen. Ich habe oft die Auffassungen gehört und früher auch so sogar vertreten, dass der Tag des Herrn ist eine Zeitstrecke, nicht ein Zeitpunkt. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich die Textstellen anschaut, das so ist der Tag des Zornes zum Beispiel in Römer 2, Vers 5, das ist nicht eine Zeitstrecke. Wenn ich das vielleicht gerade lese, Römer 2, Vers 5, du aber nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das ist nicht eine Zeitstrecke, das ist nicht ein Zeitabschnitt von ein paar Jahren, dieser Tag des Zorns, sondern das ist ein Punkt. Das ist ein dann, wenn Gottes Zorn kommt, das ist der Gerichtstag. Er hätte genauso sagen können, du häufst dir selbst Zorn auf den Gerichtstag, wenn Gott das Böse richten wird. Und das haben wir noch in anderen Stellen auch, Vers 16 im gleichen Kapitel. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Das ist nicht ein Zeitabschnitt von ein paar Jahren, sondern das ist ein Tag, an dem die Abrechnung kommt. Oder nehmen wir an, anderen Tag, zum Beispiel der Tag des Gerichts in Judas 6. Judas 6. Da geht es um die Menschen, die aufbewahrt sind für das Gericht des großen Tages. Einmal kommt ein großer Tag und, das ist, und da wird Gericht ausgeübt. Das ist das Gericht des großen Tages. Das Ähnliche ist es auch in 2. Petrus, ich denke 3, Vers 7. 2. Petrus 3, Vers 7, ja. Fürs Feuer werden sie aufbewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Das ist ein Punkt, ein Zeitpunkt. Oder andere Stellen, der große Tag, das haben wir schon, der... Da gehen wir diese Stellen durch. Der Tag, an dem der Menschensohn geoffenbart werden wird, das ist in Lukas 17. Lukas 17, ich denke, es war Vers 31. An dem Tag, nein, Vers 30, genauso wird es sein, an dem Tag, an dem der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Das ist ein Tag. Der Herr Jesus wird nicht an einer Zeitstrecke, das dauert nicht ein paar Monate, wenn der Herr Jesus geoffenbart werden wird, sondern es ist ein Tag. Es ist ein Zeitpunkt. Ebenso Stellen wie Tag des Herrn, gehen wir die durch. 1. Thessalonicher 5, 1. Thessalonicher 5, Vers 1 und 2. Was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Davon hat der Herr auch selber gesprochen, in Matthäus 24 hat er dasselbe Bild verwendet mit dem Dieb in der Nacht, da sagt er, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt sagt er, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Genauso wie der Herr an einem Tag kommt, so kommt auch der Tag des Herrn an einem Tag. Das ist nicht eine lange Strecke. Die Parallelstelle ist hier Matthäus 24, Vers 42 und 43. Wachet also, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Jenes aber nehmt zur Kenntnis, hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb kommt, hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass man sein Haus durchgrabe. Und die Parallelstelle ist Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt der Herr selber. Er kommt wie ein Dieb. Und an der anderen Stelle heißt es, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Aber das ist synonym, es geht um die gleiche Sache. Ob der Herr kommt oder der Tag des Herrn, es geht immer um die gleiche Sache. Auch in 2. Petrus 3, Vers 10 haben wir ja ähnlich. Es wird aber... ja, klar.
Mir ist nicht ganz klar, gilt das, der Herr kommt wie ein Dieb, gilt das auch für die Gläubigen, die Wachenden, oder gilt es für diejenigen, die nicht wachen, also sprich für die Ungläubigen?
Das ist in Matthäus 24 ganz deutlich. Matthäus 24, man braucht nur den Zusammenhang dort lesen, können wir das kurz anschauen. Matthäus 24, Vers 42, wachet also stets, warum sollen die, wer ist denn angesprochen in Matthäus 24, zu wem spricht er denn? Euer Herr, die Jünger sind angesprochen und dort ist die Rede von, beginnen wir weiter oben. Man braucht nur den Zusammenhang lesen, Vers 29. Nach der Bedrängnis jener Tage, da wird es finster, Vers 30, dann wird sichtbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann wird er mit Vers 31, wird mit großem Schall einer Posaune seine Boten, also seine Engel aussenden und sie werden seine Erwählten versammeln, das sind die Gläubigen. Die werden zu ihm versammelt, wie Paulus auch sagt, die werden in die Luft geholt. Hier. Ja. Und dann also in der Luft, sagt Paulus, hier steht nur, dass die Erwählten versammelt werden, von den vier Windes, Himmelsrichtungen her. Und dann sagt er in Vers 36, um jenen Tag und die Stunde weiß niemand. Es geht immer noch um dieselbe Sache, ja? Das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit, um jenen Tag und die Stunde weiß niemand. Dann in Vers 37, aber es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und so wird es auch sein, so wird auch sein die Ankunft des Menschensohnes. Vers 39 am Ende, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird mitgenommen und einer wird gelassen. Also hier tritt eine Scheidung ein. Die einen werden mit dem Herrn Jesus gehen oder werden, jedenfalls eine Scheidung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Die werden geschieden, einer wird mitgenommen, einer wird gelassen. Zwei werden mit der Mühle am Mahlen sein, eine wird mitgenommen, eine wird gelassen, also zwei Frauen sind das hier. Dann wachet also, weil ihr nicht wisst, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Also es geht immer um dasselbe Thema, das Kommen des Herrn. Und es geht um dasselbe, es geht um dasselbe Kommen. Also es ist in Macht und Herrlichkeit, aber es ist zu einem Zeitpunkt, da man es nicht meint, die Stunde weiß nur Gott, und es ist zu einer Stunde, ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Und dann kommt das Gleichnis mit dem Dieb. Der Dieb, hätte der Hausherr gewusst, in welcher Wache der Dieb kommt, dann hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass man sein Haus durchgrabe. Also er weiß nur, dass der Dieb heute Nacht kommt, aber er weiß nicht wann. Kommt er um 9 oder um 3 oder um 1 oder um 5 in der Früh? Er kommt jedenfalls. Und jetzt, weil er nicht weiß, wann der Dieb kommt, bleibt er wach. Ist ja klar, würde ich auch. Ja, sodass ich also dann vorbereitet bin. Und so sagt er, genauso ist das Kommen des Herrn. Und das ist hier ein Aufruf zu bereit sein, weil man ja nicht weiß, wann der Herr kommt. Deshalb ist es wichtig, bereit zu sein. Der Vers 44. Deswegen werdet auch ihr solche, die bereit sind. Werdet auch ihr bereit, weil ihr den Sohn des Menschen, weil der Sohn des Menschen zu einer Stunde kommt, zu der ihr es nicht meint. Das heißt, das ist doch wohl eine der deutlichsten Stellen überhaupt, die es gibt, über das Kommen des Herrn. Das Kommen des Herrn ist also nicht berechenbar. Es ist zu einem Zeitpunkt, wo man es nicht meint. Und das richtet sich an seine Knechte hier, an die Treuen, aber auch an die Untreuen. Es richtet sich an alle, was er hier sagt.
Man kann aber die Nähe natürlich erkennen. Wir können nicht sagen, er kommt dann und dann, siehe jetzt kommt oder dann, aber wir werden ja aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu beurteilen und von daher, du kannst sie natürlich irren, das ist klar, aber sagen wir, diese Aufforderung macht ja keinen Sinn, wenn man nicht sich näherungsweise dahin begeben könnte.
Ja, da kommen wir jetzt auf ein Problem, warum es unter Christen diese verschiedenen Meinungen gibt. Es ist nämlich so, der Herr Jesus hat nämlich einige Zeichen vorausgesagt. Er hat gesagt, die Jünger haben ihn ja gefragt um Zeichen und er hat dann einige Zeichen gesagt. Das heißt, es gibt Zeichen und dann meint man, ja, wenn es Zeichen gibt, dann kann man doch ungefähr wissen, wann er kommt. Und dann gibt es aber Stellen, die sagen so deutlich, dass man nicht weiß, wann er kommt und zwar überhaupt nicht. Weder den Tag noch die Stunde heißt nämlich gar nicht. Er heißt nämlich auch, dass man das Monat auch nicht weiß und das Jahr. Denn der Ausdruck Tag und Stunde heißt einfach Zeit. Man weiß nicht die Zeit. Und auch die anderen, die
Parallelen. Tag und Stunde habe ich jetzt immer verstanden als den engen Zeitpunkt.
Ja, aber dann hätte er ja, dann braucht man nur im Zusammenhang hier in Matthäus weiterlesen. Zum Beispiel sagt er, ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Vers 42, da ist die Stunde. Ja gut, wenn er die Stunde nicht weiß, wenn er sagen würde, aha, die Stunde weiß ich nicht, aber den Tag schon, also morgen kommt er, dann wäre er ja dumm, dieser Knecht, wenn er einfach für seine eigenen Interessen lebt. Er weiß ja, morgen kommt der Herr. Aber weil er die Stunde nicht weiß, das heißt, dann weiß er auch natürlich nicht den Tag, wenn er die Stunde nicht weiß. Zum Beispiel, wenn ich nicht weiß, zu welcher Stunde der Zug kommt, und der Zug kommt zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht meine, dann könnte das also auch sein, dass er heute kommt oder morgen oder erst in zwei Wochen. Ich weiß es nicht, wann der kommt. Ja?
Stimmt das schon, weil der Paulus hat ja auch schon gemeint,
er käme ja zu seiner Zeit, genau. Das heißt, wir haben ein Problem und viele haben versucht, dieses Problem zu lösen. Die einen haben es so gelöst und haben gesagt, weißt du was, es gibt einfach zwei Wiederkünfte. Eine weiß man und eine weiß man nicht. So macht man es sich einfach. Ja? All die Stellen, die von Zeichen reden, das ist die eine Wiederkunft und all die anderen Stellen, die nicht von Zeichen reden, ist die andere Wiederkunft. Also es gibt zweimal. Aber das geht nicht auf, weil der Herr Jesus im ganzen Kapitel immer von einem Kommen spricht. Und gerade im gleichen Kapitel, 24, spricht er einerseits von Zeichen. Im ersten Teil des Kapitels spricht er von Zeichen und im zweiten Teil des Kapitels spricht er, dass niemand die Zeit weiß und die Stunde und den Tag. Eine andere Lösung, die viel einleuchtender ist, die ich erst vor kurzem gelesen habe, einem lieben Bruder, der sogar in Basel studiert hat, der heißt Eckhard Schnabel, das ist eine Lösung, auf die man eigentlich ganz einfach kommen könnte, wenn man genau achtet, was die Frage der Jünger ist und was die Antwort des Herrn Jesus ist. In Matthäus 24, nein, ich mache es in Markus, das ist leichter. In Markus 13 lesen wir von einer Frage. Wir kommen dann auf Matthäus 24 zurück, aber es ist leichter in Markus, deshalb beginnen wir mit Markus. Im Markus-Evangelium berichtet der Evangelist über dieses Gespräch der Jünger mit dem Herrn Jesus. Und sie sagen ihm, schau, was für Steine und was für Bauwerke. Vers 2, Jesus antwortet, sagt zu ihnen, siehst du diese großen Bauwerke an? Keinesfalls wird hier gelassen werden ein Stein auf dem anderen, oder Stein auf Stein heißt wörtlich, der nicht abgebrochen wird. Also es geht um den Tempel, es geht um die Zerstörung des Tempels, hier wird alles abgebrochen werden, sagte Herr Jesus. Und als er am Ölberg saß, Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, sag uns, wann wird das sein? Was? Ja, das, wovon er gerade gesprochen hat. Was? Bitte? Die Zerstörung des Tempels. Wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, wann das alles im Begriff ist, vollendet zu werden? Was? Immer noch Zerstörung des Tempels. Das heißt, der Text in Markus macht es ganz klar, dass das Thema war zuvörderst, zuallererst die Zerstörung des Tempels und nichts anderes. Später erfahren wir von Matthäus, dass in den Köpfen der Jünger aber gleichzeitig noch das Denken war, wenn der Tempel zerstört wird, dann ist es auch das Ende der Welt. Und das ist dann auch die Zeit, wenn der Herr wieder kommen wird und sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufrichten wird. Aber das ist bei Matthäus noch hinzugefügt. Aber Markus, wir müssen jetzt zuerst mal bei Markus bleiben. Von Markus her wird es ganz klar, was das Thema ist, der Tempel. Und dann beginnt Jesus zu reden und sagt ihnen einige Dinge. Er sagt, sie sollen sich nicht verführen lassen, Vers 5. Dann Vers 6 wiederum, es geht um die Verführung. Vers 7, da geht es um Kriege und Kriegsgerüchte, die sie hören werden. Damals schon, im ersten Jahrhundert. Die Jünger werden von Kriegen und Kriegsgerichten hören, das haben sie ja dann auch. Es gab zur Genüge Kriege und vor allem der jüdisch-römische Krieg, der dauerte ja 3,5 Jahre lang, beziehungsweise eigentlich sogar bis ins Jahr 73, also 6 Jahre lang. Jedenfalls, Volk wird sich erheben gegen Volk und Königreich gegen Königreich. Das waren alles Dinge, die damals schon geschahen. Und das heißt nicht, dass später auch solche Dinge geschahen, aber jedenfalls im ersten Jahrhundert gab es das alles. Und sogar Beben gab es auch im ersten Jahrhundert, Hungersnöte sowieso. Da erfahren wir in den Briefen, dass es große Hungersnöte gab. Und dann sagt der Herr, aber diese Dinge sind die Anfänge der Wehen. Sagt er, wartet noch, es kommt noch viel schlimmer. Aber ihr seht euch vor, Vers 9, passt auf, die werden euch sogar schlagen und den Hohen Rat bringen und so weiter. Und dann sollen sie sich nicht kümmern darum, sie sollen getrost sein, der Herr wird ihnen helfen. Jedenfalls, Vers 11 sagt ihnen, sie sollen nicht in Sorge sein. Vers 12, es wird Bruder den Bruder zum Tod ausliefern. Achten wir, es geht hier um einen jüdischen Zusammenhang. Der jüdische Zusammenhang, also es geht hier um das Volk Israel. Und Bruder den Bruder zum Tode ausliefern, könnte sich auf die Juden beziehen. Man könnte es auch meinen, vielleicht bezieht sich auch auf Christen, dass da auch ein Bruder den anderen Bruder zum Tode ausliefert. Nun, möglich wäre es, mir kommt vor, es geht hier um den jüdischen Kontext, also die jüdischen Brüder werden die anderen jüdischen Brüder dem Tode ausliefern. Und der Vater das Kind und die Kinder werden gegen die Eltern aufstehen und sie zu Tode bringen. Und ihr, die Gläubigen, ihr werdet gehasst sein bei allen. Bei wem? Bei welchen allen? Bei den Juden natürlich. Bei allen wegen meines Namens. Aber der, der bis zum Ende Ausdauer bewahrt haben wird, der wird gerettet werden. Gut. Bedenken wir, das Thema war die Zerstörung des Tempels. Und sie haben gefragt, wann wird das sein und was ist das Zeichen? Und jetzt sagt der Herr Jesus was Allgemeines, seelsorgerlich. Er beginnt praktisch. Es geht um euer Leben, es geht um, wie sollt ihr euch verhalten. Und er sagt, passt auf, lasst euch ja nicht verführen. Und es wird hart werden, aber ihr müsst Ausdauer haben, bis zum Schluss, bis zum Ende. Vers 14 geht er dann auf die Frage nach den Zeichen ein. Sie haben ja gefragt, was ist das Zeichen? Und dann sagt er ihnen das Zeichen. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem von Daniel, dem Propheten, geredet wurde, werdet hingestellt sehen, wo er nicht stehen sollte, der Lesende bedenke es, dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen. Der auf dem Dach ist, steige nicht hinab in das Haus, gehe auch nicht hinein, etwas aus dem Haus zu holen. Der auf dem Feld ist, kehre nicht um, sein Kleid zu holen, also soll nicht in die Stadt gehen und seine Kleider holen. Wieso? Weil jetzt ist Flucht angesagt. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Na klar, im Winter ist die Regenzeit, da sind alle Bäche voll Wasser, da ist alles schwierig, da ist sumpfig, da ist Fliehen im Winter ist in Jerusalem sehr schwierig. Und vor allem, wenn man in die Berge fliehen soll. Das heißt ins Gebirge, in das Hügelland, nach Transjordanien oder auf der anderen Seite, auf der hiesigen Seite in die Berge. Aber sicherer ist auf die andere Seite, hinter dem Jordan, in das Bergland. Da muss man weit, weit laufen und das ist im Winter sehr, sehr mühsam. Und auch nicht am Sabbat, sagt Matthäus, Sabbat ist auch in Schwierigkeit, das ist der jüdische Feiertag gewesen damals und da war eine Reise erstens einmal religiös schon verboten und zweitens war auch die ganze Transportmöglichkeiten waren nicht so gut gegeben wie sonst an den anderen Tagen. Jedenfalls, wenn man die Parallele im Lukas liest, dann wird es noch deutlicher, Parallele im Lukas, Lukas 21, Vers 20. Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dann sollen die in Judäa in Richtung der Berge fliehen und die in ihrer Mitte daraus entweichen und die auf dem Lande sollen nicht in sie hineingehen, weil das Tage der Vergeltung sind, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Markus hat genau den gleichen Satz, Matthäus auch. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt werden zu den Völkern allen. Und Jerusalem wird getreten werden von den Völkern, von denen, die von den Völkern sind, bis die Zeiten der Völker erfüllt sein werden. Also, wann war das? Wann war diese Sache mit Jerusalem? Wann war diese Sache mit dieser Flucht? Das war 70 nach Christus, 40 Jahre später. Und bei Markus, wenn wir wieder zurückgehen zu Markus, was war die Frage der Jünger gewesen? Wann ist die Tempelzerstörung und was ist das Zeichen? Und er gibt ihnen Antwort und er gibt ihnen das Zeichen und sagt, dann wenn der Gräuel der Verwüstung dort an der heiligen Stätte steht. Die heilige Stätte kann entweder der Ort sein, also das in dem Fall der Ort Jerusalem, oder genauer sogar noch der Tempelberg oder vielleicht noch genauer der Tempel selber. Das, je nachdem, was er meint, das müssen wir ein bisschen offen lassen zuerst. Jedenfalls, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, dann müssen sie fliehen. Warum? Ja, weil dann wird nämlich die Stadt geschlossen von einem Belagerungsring und dann kann man nicht mehr raus.
Wobei der Belagerungsring ist ja dann geöffnet worden, weil ja, wie war das, das war sehr oder wer war, als
er ja, das war. Es war so, es gab ja mehrere Belagerungen. Die erste war von Testius Gallius, das war im Jahr 66, das war der syrische Legat, der hat mit einem großen Heer ist gekommen und wollte Jerusalem jetzt endlich diesen Krieg beenden, der eigentlich da erst richtig, das heißt nicht endlich, er wollte den Krieg beenden, schnell beenden, indem er Jerusalem belagert und hat es dann getan und die Juden waren nicht vorbereitet auf so etwas, dass das so schnell gehen würde und Josephus Flavius schreibt, er hätte tatsächlich die hätte Jerusalem in diesem Zeitpunkt, hätte er Jerusalem überwinden können. Aber aus irgendeinem Grund, den man bis heute nicht weiß, hat er seine Belagerung abgebrochen und ist dann mit dem Heer zurückgezogen Richtung Meer. Und das haben die Zeloten, die in der Stadt waren, als sie das gemerkt haben, sind die mit Feuer und Flamme raus und mit Schwert und sind denen nachgesetzt, haben denen sogar eine ziemliche Niederlage noch beigebracht. Und dann waren in der Stadt, war jetzt alles frei. Die einen, die, also dort waren ja viele Gläubige, Christen, und die konnten in dem Moment, konnten die dann raus aus der Stadt. Dann gab es noch einmal eine Belagerung unter Vespasian, aber die eigentliche, Vespasian hat eigentlich nur Galiläa unterworfen und Judäa unterworfen und war dann dran, die Stadt einzunehmen. Aber bevor er das tat, kam die Nachricht, er soll nach Rom, weil der Nero war gestorben und die anderen Soldatenkaiser hatten sich gegenseitig umgebracht. Und jedenfalls war jetzt die Frage, wer ist der nächste Kaiser? Und die Frage kam an Vespasian, er sollte nach Rom kommen, die eigenen Soldaten riefen ihn zum Kaiser aus. Und dann hat er das liegen gelassen, das Projekt Jerusalem hat es seinem Sohn Titus übergeben. Und Titus hat dann im März des Jahres 70 den Belagerungsring zugemacht, für immer zugemacht für Jerusalem. Also dann, das heißt, ab diesem Zeitpunkt gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Dann waren 5 Monate war Belagerung bis zum August und im August ist die Stadt gefallen und der Tempel gefallen. Also das heißt, für die Christen gab es zweimal diese Situation, dass sie sehen, eine Belagerung findet statt und Jesus hat sie aufgefordert, wenn ihr sowas seht, dann sollt ihr fliehen. Der Eusebius schreibt, dass sogar bei der ersten Belagerung schon die Christen aus der Stadt geflohen sind und dann in die Berge, ins Jenseits des Jordan, also nach Pella und in diese Gegend. Also das war eine Stadt im Transjordanien. Dort sind sie hingeflohen. Jedenfalls war es nach Josephus oder nach Eusebius war kein Christ dann in der Stadt, als die Stadt dann, als der Belagerungsring geschlossen wurde von Titus, waren die Christen alle gerettet. Jedenfalls, es ist schon sehr interessant und sogar Josephus sagt, aufgrund einer Weissagung seien die Christen geflohen. Oder war das Eusebius? Ich weiß, ich vermische jetzt Eusebius und Josephus. Ich habe es notiert irgendwo. Jedenfalls aufgrund einer Weissagung seien die Christen geflohen. Und das könnte die Weissagung nämlich sein des Herrn Jesus selber, wie bei Matthäus und bei Markus und bei Lukas aufgeschrieben. Ich wollte jetzt nur eigentlich belegen, dass Matthäus 24 und Markus 13 und Lukas 21 von ein und derselben Sache sprechen, nämlich von der Tempelzerstörung und der Belagerung Jerusalems und der Zerstörung der Stadt dann. Bei Lukas ist es am deutlichsten, bei Markus ist es insofern deutlich, weil bei Markus ist die Frage der Jünger ganz klar nach dem Tempel und nach der Tempelzerstörung. Und bei Matthäus ist die Frage nur noch, wenn wir Matthäus 24 lesen, da steht nur noch, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit? Hier ist eine Doppelfrage. Wann wird das sein, nämlich die Tempelzerstörung, und was ist das Zeichen deiner Ankunft? In dem Kopf der Jünger war die Ankunft und die Tempelzerstörung eins, gleichzusetzen. Und deshalb hat der Herr Jesus jetzt die Schwierigkeit gehabt, ihnen einerseits über die Tempelzerstörung die Vorbereitung zu geben und die Warnung, die sie brauchen, und die Zeichen, die sie brauchen, und andererseits aber auch von der Wiederkunft, von der Ankunft des Herrn in Herrlichkeit zu sprechen. Da gibt es aber keine Zeichen. Das heißt, wir haben jetzt einerseits Zeichen für die Zerstörung des Tempels, und wir haben andererseits das Kommen des Herrn in Herrlichkeit, wo es keine Zeichen gibt. Und jetzt, wenn man den Text liest, in Matthäus, das erste ist allgemein, ganz allgemein und seelsorgerlich, bis Vers 14. Ab Vers 15, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, jetzt spricht er von der Tempelzerstörung. Und dann kommt der Rat, was sie zu tun haben, sie sollen fliehen. Und zwar möglichst schnell, sobald die Soldaten kommen, um zu belagern, sollen sie schon draußen sein. Also da gibt es wirklich keine Sekunde zu verlieren. betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe und so weiter. Vers 21, denn es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, noch keinesfalls geschehen wird. Hier spricht er dann von dieser schrecklichen Drangsalszeit, die da begann, als diese Belagerung war und innerhalb der Stadt gab es so schreckliche Dinge. Wir wissen davon nur über Josephus Flavius. Die haben sich gegenseitig bekämpft. Das waren drei Parteien innerhalb der Stadt. Da waren zuerst waren sie zwei Parteien, die Herodianer, und die anderen waren die Zeloten. Die Herodianer, das war die mildere Partei, die haben gesagt, komm, wir machen Frieden mit den Römern. Und die Zeloten, die haben gesagt, wir machen kein bisschen Frieden mit den Römern, lieber sterben wir, aber Gott wird eingreifen zum Schluss und wird uns retten, denn er wird seinen Tempel niemals preisgeben. Ja? Und so mit diesem Argument haben sie also dann, und da gab es jetzt diese zwei Gruppen, und dann haben aber sich die Zeloten, diese strikte Partei, hat sich innerhalb in sich selbst noch einmal in drei Teile gespalten, weil es gab drei Führer, drei Zelotenführer, die sich einander nicht, da waren Machtkämpfe untereinander, sodass also alles gespalten war, und die einen haben sich verschanzt im Tempel. Die haben den Tempel selber, den Vorhof des Tempels und den Tempelbezirk als Burg verwendet für ihren Kampf gegen die anderen Zeloten und gegen die Herodianer. Und so gab es also viele Tote innerhalb der Stadt. Raus durfte niemand. Wer raus wollte und sich den Römern übergeben wollte, der wurde sofort getötet. Also raus konnte man nicht. Auch wenn die Römer es, wenn es einem jemandem gelungen wäre, dann hätten ihn die Römer getötet. Manche haben gemeint, die haben jetzt Gold verschluckt, die rauslaufen aus der Stadt. Die haben Gold, den hat man dann den Bauch aufgeschlitzt, um das Gold zu finden, das sie verschluckt hätten. Also es waren furchtbarste Zustände, die Leichen lagen auf den Straßen zuhauf. Also das war ein Gestank, das waren schrecklichste Dinge. Josephus sagt, dass sogar in der Hungersnot Frauen begannen, ihre Kinder zu essen. Also Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und diese Bedrängnis würde aber, so sagt der Herr Jesus, diese Bedrängnis nicht nur in der Stadt, sondern auch im Land. Nicht nur, der Herr Jesus spricht hier nicht nur von der Stadt, von Jerusalem, er spricht auch von Judäa als Gebiet. Deshalb sagt er ja, sie sollen auch, die in Judäa sollen in die Berge fliehen. Also auch in Judäa wird der Krieg wüten. Das war schon durch Vespasian, als es begann. Vespasian hat Galiläa und Judäa blutigst unterworfen. Es gab also über 1 Million Tote innerhalb der Stadt und es gab noch Tote außerhalb der Stadt. Und in dieser schrecklichen Zeit, diese würde Gott abkürzen, sagt der Herr Jesus. Wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch gerettet. Hier geht es aber um einen Krieg, ja? Hier geht es um Rettung. Die sollen sich aus der Stadt retten. Es geht hier offensichtlich um physische Rettung, nicht einfach um Rettung fürs ewige Leben. Wobei man auch sagen kann, natürlich, wenn sie getötet werden, dann müssen sie auch schauen, dass sie vorher bekehrt sind, sonst sind sie auch sonst nicht gerettet. Aber es geht hier meines Erachtens wohl um die äußere Rettung. Kein Fleisch wird gerettet werden. Aber der Erwählten wegen, also wegen der Gläubigen, werden jene Tage kurz gemacht werden. Vielleicht deshalb, weil sonst würde das Wüten der Römer noch weiter gehen und sie würden dann alles kurz und klein schlagen und alles töten, was man nur finden. Dann würden sie auch die Gläubigen finden, die sich irgendwo versteckt hatten dort in den Bergen, und dann würden auch sie ausgerottet werden. Jedenfalls, wegen der Erwählten hat der Herr diese Tage kurz gemacht. Sie sind dann doch nicht so lange geworden. Es waren die schreckliche Zeit waren die letzten Monate, aber insgesamt waren es vielleicht etwa 3,5 Jahre, von 66 bis 70 nach Christus. Jedenfalls, diese bis zum Vers 22 geht es um die Situation in der damaligen Zeit. Und Lukas macht es auch ganz klar. Lukas sagt, es wird Zorn sein in diesem Volk und dann Jerusalem wird getreten werden von den Völkern, bis die Zeit der Völker vorbei ist, bis die Zeit der Völker erfüllt ist. Das heißt, die Geschichte geht weiter, bis dann, aber Jerusalem wird sich nicht erholen, Jerusalem wird weiterhin von Heiden betreten oder getreten werden, bis die Zeit der Heiden erfüllt sein wird. Und dann wird er herkommen. Dann wird der Herr Jesus kommen, sagt Lukas 24, 21, Vers 24.
Thomas, das, was du jetzt gerade eben erzählt hast, das wirft mein Weltbild ein wenig durcheinander, muss ich sagen. Weil, wenn hier steht, von wem die Tage werden verkürzt werden, dann habe ich es immer so verstanden, dass das wirklich vor der Wiederkunft Jesu passiert. Es ist nicht so, dass viele Prophetien, die wir ja auch im Alten Testament haben, dass es da Teilerfüllungen gibt, dass wir immer wieder diese Dinge in die Geschichte auftreten. Also ich meine, das Vorbild von den Epiphania, wie heißt er?
Antiochus.
Epiphanes, genau, der quasi schon das Vorbild des Antichristen war, oder die Vorschaltung des Antichristen. Und der Hitler dann, sagen wir mal, der wieder so eine Vorschaltung gewesen, dass solche Dinge in die Geschichte immer wieder kommen. Und dann am letzten, bevor Jesus wiederkommt, eben, werden all diese Dinge nochmal kommen und dann aber alle Zeichen auch erfüllt sein. So habe ich das mir jetzt verstanden.
Ja, was du gesagt hast, war ziemlich meine Auffassung. Aber ich musste mich ändern aus dem Grund, weil erstens Teilerfüllung und Ganzerfüllung. Wenn man das einmal unter die Lupe nimmt, merkt man, das geht nicht auf. Es war keine Teil, das von Antiochus war nicht, da gibt es keine Teilerfüllung und Ganzerfüllung, sodass ein Teil erfüllt wurde damals bei Antiochus und ein anderer Teil bei den Römern und der dritte Teil vielleicht noch in der Zukunft. Das geht gar nicht auf. Wo hätten wir denn wo ist die Weissagung? Über Antiochus haben wir eine Weissagung im Danielbuch, ja. Und die hat sich unter Antiochus erfüllt. Hier haben wir eine Weissagung Jesu über die Tempelzerstörung. Und die hat sich nachher erfüllt. Es gibt gar keinen Grund, hier anzunehmen, es müsse sich die Geschichte hier noch einmal wiederholen und Jerusalem müsse ein zweites Mal wieder zerstört werden oder der Tempel wieder aufgebaut und wieder zerstört werden oder so etwas. Das ist Fiktion. Von der Schrift her ist es nicht haltbar, wenn man die anderen Stellen durchsieht, die sonst noch, also jetzt, man muss das ganze Bild, man muss sich das in Ruhe, muss man sich das mal durchgehen und dann wird man merken, hier wird zu schnell was gesagt, was der Text aber nicht sagt. Dann handelt man mit man spricht dann von Doppelerfüllungen. Aber eine Doppelerfüllung ist hier ausgeschlossen. Warum? Weil hier eine Zeitangabe ist. In Vers 29 ist die Zeitangabe. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Lichtschein nicht geben und so weiter und dann wird sichtbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Wenn hier eine Zeitangabe ist, die heißt sogleich nach dem, dann kann das nicht doppelt erfüllt werden. Das ist eindeutig. Was es sogleich heißt.
Entschuldigung, aber wenn das so ist, was ja? du sagst, ja?
Wieso?
Weder die Sonne hat sich verfinstert, noch der Mond hat seinen Schein nicht mehr
gegeben. Genau.
Die Sterne sind vom Himmel gefallen. Und genau. In Sacharja steht ja auch drin, dass am Schluss quasi die Juden alle, oder die Israeliten alle Jesus als den erkennen, den sie durchbohrt haben. Und zwar in dem Moment, wo Jerusalem wieder zerstört wird. Und von daher.
Da muss man jetzt aber vorsichtig sein mit der Sacharja-Stelle, denn ich würde lieber zuerst mal das, was der Herr Jesus sagt und was die Apostel sagen, dem würde ich zuerst den Vorzug geben und erst später würde ich zum Sacharja 14 gehen. Aber darf ich mal mein Argument hier fertig machen in Matthäus 24? Wenn die Jünger gefragt haben, wann wird das sein? Dann hat der Herr Jesus ihnen genau auf ihre Frage die Antwort gegeben und hat ihnen gesagt, was sein wird. Und hat ihnen auch das Zeichen gesagt, dass man fliehen und auch gesagt, was sie tun sollen, nämlich fliehen. Die einzige Schwierigkeit im Text, wir bleiben jetzt innerhalb des Textes, die einzige Schwierigkeit im Text ist das sogleich in Vers 29. Die einzige Schwierigkeit. Und da muss ich aber Acht geben, bei einer solchen Zeitangabe, sogleich, in einer Erklärung über Prophetie, muss ich bei Zeitangaben sehr vorsichtig sein. Warum? Weil der Herr öfters sagt, zum Beispiel er sagt, ich komme bald. Ja? Wenn er bald sagt, dann würden wir sagen, also morgen, oder übermorgen oder vielleicht in einer Woche. Ja? Das ist bald. Aber es gibt vom Alten Testament her diese verkürzte Perspektive. Und das haben wir in Joel gesehen, das haben wir auch in anderen Stellen gesehen. Ich habe jetzt keine Zeit, in Daniel kommt es sehr deutlich zum Ausdruck, die verkürzte Perspektive. Hier hätten wir auch eine verkürzte Perspektive. Der Herr Jesus will nämlich nicht den Jüngern sagen, liebe Jünger, wisst was, der Tempel wird zerstört, ich sage euch nicht wann, aber ungefähr, die Zeichen sage ich euch voraus, dann wisst ihr, wann der Tempel zerstört wird und dann müsst ihr 2000 Jahre warten und dann komme ich wieder. Warum sagt er das nicht? Weil der Herr will, dass die Jünger in der Naherwartung seines Kommens leben. Außerdem weiß er selber nicht, wann er kommt. Wenn er selber nicht weiß, wann er kommt, wieso kann er denn sagen, so gleich nach der Bedrängnis jener Tage? Weil er prophetisch verkürzt spricht. Er kann bei Zeitangaben, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, die hat sich Gott in seiner Weisheit und in seiner Vollmacht vorbehalten, sodass wir keine Zeitangaben wirklich bestimmen können. Und wenn der Herr sagt bald oder hier so gleich nach der Bedrängnis, dann heißt das einfach heilsgeschichtlich, es geschieht nichts dazwischen, es ist das nächste Ereignis, was dann kommt, sogleich, wie viel Zeit dann tatsächlich verläuft, weiß niemand, sagt er ja selber dann. Genau.
Es kann sein, dass sich etwas anschließt, was Zweites ist.
Ja.
So wie jetzt in diesem Fall, Sonne und Mond werden sich
verbessern.
Genau. Das wird in einem Atemzug gesagt, aber man muss einen Brennstrich machen.
Ja. Das wäre ja auch sehr schwierig, also da hat Rari vollkommen recht, das wäre auch sehr schwierig, wenn wir mit doppelt und dreifacher Erfüllung hätten, dann hätten wir noch weniger Orientierung, dann hätten wir gar keine Klarheit. Jetzt aber haben die Jünger ganz Klarheit, er gibt ihnen ein Zeichen, sie fragen, wann wird das sein, der Tempel? Fragen nach dem Zeichen, der Herr sagt ihnen, was geschehen wird, zuerst seelsorgerlich, sie müssen Acht geben, sie müssen durchhalten, zweitens, er gibt ihnen genau das Zeichen, er sagt ihnen genau voraus, was geschehen wird, was sie zu tun haben und dann leitet er über zu dem großen Thema der Ankunft des Herrn und da sagt er einfach so gleich danach. Sodass diese Spannung, mit der leben die Jünger jetzt. Wir auch übrigens, oder? Bis heute. Ja.
Und wie ist es dann mit dem Vers, das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, zu allen Völkern? In dieser Zeit sind wir jetzt, da wo das eigentlich stattfindet und das darf ich probieren.
Ja. Nun, es ist so, der Herr auch da, selbst dieser Vers, es heißt hier, dass das Evangelium vom Königreich wird im ganzen Weltreich verkündet werden. Hier ist das Wort Ökumene übrigens, Weltreich. Auf Lateinisch heißt das Imperium, also in dem ganzen Reich, das man kannte damals. Das römische Reich war damals die gesamte Welt, die man kannte. In dieser Art spricht man schon, konnte man auch damals sprechen. Das heißt, jemand, der im Jahre 70 lebte und dann das gelesen hat, der konnte sogar sagen, ja, in einem gewissen Sinn stimmt auch das im ersten Jahrhundert. Paulus selber sagt das ja zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 5, glaube ich. Er sagt, zu seiner Zeit, das war im Jahr 60 etwa, wurde Kolosserbrief geschrieben und da sagt er, die Hoffnung, von der ihr gehört habt, im Wort der Wahrheit, des Evangeliums, Vers 6, das zu euch kam, so wie es auch in aller Welt ist und Frucht bringt, wie auch unter euch von dem Tage an, als ihr sie oder die Botschaft oder es, das Evangelium hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet, welches verkündigt, ja eben, Vers 6, die Botschaft, die zu euch kam, so wie auch in aller Welt. Also die Botschaft kam in die ganze Welt im Jahre 60. Wieso kann Paulus so etwas sagen? Die Botschaft kam in die ganze Welt. Nun, weil sie, damit, dass sie Rom erreichte, erreichte sie die ganze Welt. Die Parallelstelle ist in Römer 10, Vers 18, dasselbe, Römer 10.
Entschuldigung, darf ich da nochmal einhaken, also das Wort, das hier steht, Parontos heißt anwesend sein, wenn ich so übersetze.
Ja.
Dann heißt es ja nicht unbedingt, dass sich das in der ganzen Welt da ist, sondern es heißt, es ist nur anwesend. Und anwesend ist ganz sicher richtig. Und zwar spätestens, als Jesus von den Jüngern verkündet worden ist. Also wenn ich jetzt vom Wort hergehe.
Ja, aber es heißt ja hier, die zu euch kam und gegenwärtig wurde bei euch, so wie auch in aller Welt, und sie bringt von sich aus Frucht, wie auch unter euch von dem Tage an, da ihr sie hörtet. Sie kam zu euch, steht ganz am Anfang von Vers 6. Die Botschaft kam zu euch, also nach Kolosse. So wie auch in, und wurde dort gegenwärtig, ja? So wie auch in aller Welt.
Wenn man natürlich im Vorverständnis meint, dass jedes Volk jetzt ihren eigenen Dialekt übersetzt haben muss, dann hat man Schwierigkeiten
damit. Klar, klar. Aber darf ich noch eine Parallelstelle lesen? Es wird deutlicher. In Römer 10, Vers 8. Römer 10. Vers 18, ja. Hier spricht der Apostel Paulus von der Verkündigung. Vers 17, der Glaube ist aus der Predigt, also aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das von Gott gesprochene Wort. Jedoch sage ich, haben Sie nicht gehört? Doch ja, in jeden Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches gingen ihre Worte. Das Thema ist, wohin ist das Evangelium gekommen? Es geht um die Verkündigung des Evangeliums, das ist das Thema. Und Paulus sagt hier im Römerbrief, im Jahre 57 etwa geschrieben, sagt er, dass das Wort hinausging in jeden Teil der Erde. Zu den Enden des Weltreiches gingen die Worte. Hat Israel nicht verstanden, also verkündigt, gehört haben sie es, überall haben sie es gehört. Also diese Stelle würde auch...
Aber was hat denn der Missionsbefehl dann für uns heute?
Das ist ein Missverständnis, liebe Schwester, ist ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass der Herr Jesus gesagt hätte, das Evangelium soll nicht zu allen Völkern gebracht werden. Es geht nur darum, zu zeigen, dass diese Aussage, dass das Evangelium überall verkündigt werden wird, dass diese Aussage schon im Jahre 70 als eine wahre Aussage gelten konnte. Mehr nicht. Dass das Evangelium auch weiterhin natürlich überall hin verkündigt werden muss. Es ist ja gar keine Frage. Aber man darf nicht sagen, das kann nicht gelten für das Jahr 70 nach Christus. Das ist zu viel. Übrigens, ich habe noch eine Stelle, Kolosser 1, 23 sagt dasselbe. Das Evangelium, das verkündet wurde in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Kolosser 1, Vers 23, schreibt er im Jahre 60 nach Christus. Ich will nur zeigen, Geschwister, es geht nur darum, zu zeigen, dass der Herr in einer Weise gesprochen hat, dass sie verstehen konnten, all das, was er jetzt gesagt hat, kann schon im ersten Jahrhundert so gelten als erfüllt, sodass er schon im ersten Jahrhundert kommen hätte können. Er kam aber nicht im ersten Jahrhundert. Es wurde Jerusalem zerstört, aber sie mussten noch warten. Aber sie haben erwartet, dass er kommt. Und er kam auch nicht im zweiten Jahrhundert und nicht im dritten. Dann haben sie weiter das Evangelium verkündigt, bis zum heutigen Tag. Und das tun wir auch heute weiter. Ich will nur so weit sagen, dass Matthäus 24 uns nicht zwingt zu sagen, das kann unmöglich sich auf 70 nach Christus beziehen. Das geht nicht. Man muss sagen, ja, Matthäus 24, es ist die Antwort auf die Jünger, wann wird das geschehen, nämlich die Tempelzerstörung. Und er sagt dann und dann, so und so wird es sein und das sind die Zeichen. Das heißt also, was die Zeichen betrifft, die gehen bis 70 nach Christus eindeutig. Und ab diesem Zeitpunkt, als jetzt alles erfüllt war, diese Zeichen, gibt es nur noch vage Zeichen. Das Evangelium wird weiterhin verkündigt, es gibt weiterhin Kriege, es gibt weiterhin Bedrängnisse, natürlich. Aber es gibt keine solche deutlichen Zeichen mehr. Das Nächste, was wir erwarten, ist die Wiederkunft Jesu Christi. Und die kann, liebe Geschwister, die kann jeden Moment geschehen. So wahr ich hier sitze, kann der Herr Jesus heute Abend kommen. Es muss nichts heilsgeschichtlich weltpolitisch geschehen, denn der Herr Jesus hat gesagt, er kommt zu einem Zeitpunkt, da ihr es nicht meint. Das heißt, es ist hier eine Naherwartung, dass der Herr jederzeit kommen kann. Ja. Wo wäre denn ein Bibeltext, der uns da zwingen müsste, dass es noch einen Tempelbau geben sollte? Und der nie mehr zerstört werden wird. Das ist ein ewiger Tempel. Den haben wir noch nicht. Den gibt es noch nicht. Ganz sicher nicht. Das sind, wäre es nicht besser, wir fragen die Apostel? Da gibt es nur, und wenn wir die Apostel fragen, gibt es nur eine einzige Stelle, und das ist 2. Thessalonicher 2, oder? Da ist die Rede von einem Menschen der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausgibt, er sei Gott. Sonst gibt es keine Stelle, weder in den Evangelien noch in den Briefen, die uns irgendwie einen Hinweis geben könnten. Also, aber um fair zu sein, muss man diese schwierige Stelle, die muss man angeben, denn da spricht er tatsächlich von einem Tempelheiligtum. Nur, ich denke, jeder, der ein bisschen die Bibel liest, merkt, dass es hier dass diese Stelle nicht gerade die einfachste Stelle der Bibel ist. Und dass es auch hier verschiedene Auffassungen gibt über diese Stelle, aber sie muss nicht, meines Erachtens ist es nicht zwingend, dass ein Tempel gebaut werden soll, denn als das geschrieben wurde, stand da nämlich noch der Tempel. Das war im Jahr 50 nach Christus, oder 51 nach Christus wurde dieser Brief geschrieben, und dort schreibt der Apostel Paulus den Christen von damals, dort war ja die These, der Herr Jesus sei schon gekommen, oder der Tag des Herrn, der Tag Christi sei schon da. Ja, aber wenn der Tag des Herrn da sei, dann müsste auch natürlich der Herr selber auch da sein. Das waren dann natürlich solche, die gesagt haben, der ist auf geistliche Weise oder irgendwie anders da, denn physisch war er ja sowieso nicht da. Niemand täusche euch in irgendeiner Weise, Vers 3, denn wenn nicht zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Sünde enthüllt worden ist und der Sohn des Verderbens, der widerstrebt und sich überhebt über alles, was Gott oder Verehrenswürdiges heißt, so dass er selbst sich als Gott in das Tempelheiligtum Gottes setzt und damit anzeigend, dass er selbst Gott sei.
Aber da bezieht er sich doch auf Daniel.
Er bezieht sich nicht auf Daniel, aber er spricht in einer Sprache, vor allem diese Vers 4 ist ähnlich wie Daniel 11, Vers 36. Aber das würde uns ein bisschen zu weit führen. Aber jetzt nur, damit wir bei Paulus bleiben. Was er hier sagt, ist nichts anderes, als dass jemand, wer auch immer das ist, sich in den Tempelbezirk oder Tempelheiligtum, also jedenfalls in den Tempel setzt und dort eine Rolle spielt, die eigentlich nur Gott gehören dürfte. Also er spielt sich dann dort als Gott auf, ja, derjenige, der das hier tut. Und er nennt diesen derjenigen, nennt das Sohn des Verderbens. Nun, es gibt schon frühe Ausleger, die auch diese Stelle auf damals bezogen haben. Ich möchte das jetzt nur mal so als These hinstellen, aber nicht als dogmatisch, denn das ist wirklich eine der schwierigen Stellen des Apostels. Der Sohn des Verderbens, eins ist klar, bleiben wir bei dem, was klar ist. Eins ist klar, als das geschrieben wurde, was hier steht, war das für die Thessalonicher überhaupt kein Problem, denn sie wussten ja, dass in Jerusalem ein Tempel steht. Und dieser Tempel, der dort steht, das war der Gottestempel. Der wurde im Auftrag Gottes gebaut, ursprünglich jedenfalls. Und wenn jetzt jemand dort diesen Tempel entweihen würde und sich dort reinsetzt und sich dort die Rolle, die dort Gott spielen würde, ja, dann wäre das für die Thessalonicher, würde das als erfüllt gelten.
Was ist denn die Stelle, wo der Herodes sich als Gott feiern lässt?
Das ist aber nicht im Tempel, das war nur so. Nein, aber die Zeloten haben genau das getan. Zeloten. Die haben den Tempelbezirk eingenommen, haben sich dort verschanzt und haben den Tempel entweiht, haben, indem sie getötet haben, die eigenen Landsmänner getötet haben, haben dort sozusagen wie Gott gespielt. Ja? Sie haben sich ja als die Führer des Volkes aufgespielt dort. Sie haben auch den Hohenpriester abgesetzt, den einen und einen anderen einfach eingesetzt, einen gewissen Phanias. Haben sie einfach als Hohenpriester eingesetzt, nach ihren, so wie sie nach ihrem Gutdünken. Also die haben hier eine Schreckensherrschaft haben sie dort ausgeübt. Wenn Paulus damals gelebt hätte, dann hätte er sicher gesagt, das ist das, was ich geschrieben habe. Was wollt ihr jetzt noch mehr? Ja. Auch Eckhard Schnabel weist darauf hin in seinem Buch über das Neue Testament und die Endzeit. Und er sagt, man muss einen Text immer in dem Zusammenhang lesen, in dem er geschrieben wurde. Das heißt, man muss sich jetzt ganz fest zurückversetzen, als wären wir jetzt Leute von Thessalonich und wir bekämen einen Brief von Paulus und er würde uns sowas schreiben und wir wissen ja, dass in Jerusalem ein Tempel ist und jetzt erfahren wir das. Und er sagt, das muss vorher geschehen. Der Abfall des jüdischen Volkes, der Abfall und der Mensch der Sünde. Jetzt ist die Frage, ja, wer ist dann der Mensch der Sünde? Ja, einmal heißen die Juden der Sohn Gottes. Und einmal heißen sie der Sohn des Verderbens. Aber welche? Die Führer, die sich bis zum Letzten verderbt haben. Einmal heißen die Juden Sohn Gottes. Wisst ihr wo? Aus Ägypten rief ich ihn, meinen Sohn. Als Israel jung war, da habe ich sie geliebt. Da habe ich sie als meinen Sohn angenommen. Das war mein Volk. Aber wenn ein Sohn sich so verderbt und so in Sünde und Schuld sich und in den Messias verwirft und dann noch viel schlimmer, ein moralisch bis zum Letzten verdirbt, dann kann dieses ein Sohn des Verderbens werden. Nicht das ganze Volk, hier repräsentiert durch die Führer, die zelotischen Führer. Also von meiner Warte aus ist das durchaus möglich, dass es hier ein kollektiver Sohn ist, so wie der Sohn Israel ja auch ein kollektiver Sohn ist. Ich sage nur, das ist eine Möglichkeit. Ich sage das nicht dogmatisch. Ich will nur zeigen, es gibt schon Möglichkeiten, den Text auch anders zu verstehen, als er bisher oft verstanden wurde. Und auch alte Ausleger haben das auch. Also wir sind sowieso nicht die Ersten, die auf diesen Gedanken kommen. Das wäre auch eigenartig. Bitte? Ja, wäre wirklich eigenartig. Ich sage nur, theoretisch ist es also möglich, dass man das hier auf den Tempel von damals bezieht und dann spricht er in verkürzter Sprache, dass dann Jesus Christus eintritt und hier ein Gericht schickt und Schluss macht, das ist verkürzte Sprache, wie das oft ist in der Prophetie, wenn er sagt, der Herr Jesus wird ihn vernichten, vertilgen und so weiter. Nein, das ist das, was vorher geschehen muss und das ist vorher auch geschehen. Also das wäre für die Thessalonicher ganz wichtig, denn damals gab es Leute, die sagen, Christus kommt jetzt, oder? Ist jetzt schon dran zu kommen. Und er sagt, nein, vorher muss was geschehen. Das ist hier, was vorher geschieht.
Ja gut, aber er sagt ja ganz konkret, was vorher geschieht. Er sagt, es kommt der Abfall.
Ja. Na gut, das war jetzt nur eine Vermutung von mir. Das ist nicht ein Beweis.
Das heißt, es könnte auch bedeuten, dass was ich bis jetzt immer so verstanden habe, dass die Christenheit abfällt.
Das ist auch möglich, nur die Christenheit als Ganzes wird ohnehin nicht abfallen. Ja, denn der Herr wird seine Gemeinde bewahren.
Wir sind, ich glaube, Karl Barth hat es ja mal gesagt, wir sind nicht alle Licht, aber wir leben alle vom Licht. Und insofern sind wir ja alle geprägt vom Christentum.
Ja.
Hier in unserer westlichen Welt auf jeden Fall. Und diese westliche Welt, die verwirft Jesus mehr und mehr.
Ja.
Währenddem sie früher, sagen wir mal, vielleicht nicht in unserem Sinn wiedergeboren waren, aber dem noch wohlwollend gegenüberstanden, sind sie jetzt ablehnend. Und das ist der Aufruhr praktisch, könnte der Aufruhr sein, der da beschrieben wird mit dem Abfall.
Theoretisch ja.
Theoretisch ja. Lässt das nämlich auch die Übersetzung so zu, weil das Wort als Aufruhr ja verstanden wird.
Richtig, kann Rebellion heißen. Aber es kann doch für Juden.
Genau.
Genau. Kann aber auch auf die Juden bezogen sein, denn das war ja, wenn das nicht eine Rebellion war, was dann? Ja? Ich sage nur, und der Herr Jesus hat ja gesagt, dass die Gesetzlosigkeit überhand werden wird. Er meinte nicht in Japan und nicht in Europa. Er meinte dort, wo er war. Gerade dort, in Jerusalem.
Es ist ja auch also immer eine Frage, ob ich den Antichristen als anstatt Christus sehe oder als gegen Christus. Ne?
Warum?
Und wenn ich ihn als gegen Christus sehe, so wie es höchstwahrscheinlich oft gemeint ist auch, dann ist Aufruhr, passt Aufruhr
auch dazu. Ja. Aber ich plädiere dafür, dass wir biblisch sprechen. Wenn wir Antichristus sagen, dann sollten wir schon nur an die Stellen denken, wo Antichristus vorkommt. Wo kommt denn das vor in der Bibel? Im
1.
Johannes. Nur im 1. Johannes und im 2. Johannesbrief. Nur dort. Das heißt, ich mag nicht gern jemand einen Titel geben, der in der Bibel nicht gegeben wird. In der Bibel ist der Antichristus, dort ist die Rede von Verführung, also religiöser Verführer. Und nicht politischer Herrscher oder Weltherrscher oder Globalherrscher, wie das auch heute oft verstanden wird. Ich kenne keine Bibelstelle, die mir sagt, dass der Antichristus, der Titel Antichristus, auf einen globalen Herrscher zutrifft. Gibt es keine Stelle. Das ist eine Fiktion, die schon seit x Jahren herumläuft in der christlichen Welt. Aber wir müssen wieder biblische Vokabel verwenden. Das hilft uns weiter. Dann kommen wir weiter in Erkenntnis. Wenn wir nicht biblische Vokabel verwenden, sondern nur die Vokabel unserer Vorgänger, die das irgendwie so gedeutet haben, bleiben wir in diesem ganzen Durcheinander und es bleibt alles unklar. Also ich plädiere dafür, wenn wir schon hier reden von einem Menschen, einem bösen Menschen oder so, hier ist ein Mensch der Sünde, der hier genannt wird, aber das könnte auch Kollektivum sein für die jüdische Führerschaft, die sich wirklich verderbt hat. Ja.
Das heißt, wir müssen dann in Offenbarung vom Tier aus dem
Meer. Richtig, vom Tier aus dem Land und vom Tier aus dem Meer. Und denn dass das Tier aus dem Land der Antichristus ist, das ist auch eine Fiktion. Das ist, irgendwer hat es einmal auf den Gedanken gekommen, hat das verbunden. Aber der Text selber sagt es ja nicht. Und deshalb sage ich, bleiben wir doch beim Text. Und wenn wir vom Tier reden, reden wir vom Tier. Und schauen, was das Tier eigentlich ist dort. Ja. Ich sage nur, ich plädiere dafür, dass wir biblisch sprechen und dann kommen Sachen besser, dann kommen die Sachen an den Platz, wo sie hingehören. Sonst habe ich einen Antichrist in der Offenbarung, der gar nicht vorkommt. Versteht ihr? Ich weiß, das zerstört einem das ganze System. Ich weiß, wie es mir geht. Deshalb, aber wir müssen ja nicht gleich heute Abend alle Fragen lösen. Das ist ja gar nicht nötig. Aber wir sollten, wenn es uns jetzt anregt, jetzt einmal in die Schrift zu schauen, tun wir mal die Bücher Alter Planet Erde und wie sie heißen, auf die Seite und gehen wir mal in die Bibel selber hinein und sagen, jetzt schauen wir aber nur das, was der Text sagt. Ja? Das hilft uns. Dann werden wir automatisch vorsichtiger, wir werden nicht spekulativ sein, wir werden nicht vom Irakkrieg reden und von Jeremia, als Erfüllung von Jeremia 51 und solche Sachen, sondern wir werden dann sagen, na, der Text jetzt, wenn ich jetzt nur genau schaue, was der Text sagt, dann will ich nur diese Aussage treffen, nicht weiter. Und ich bin froh, wenn mich Leute korrigieren und sagen, ja, aber das steht ja nicht im Text, was du sagst. Weil das hilft mir zu erkennen, aha, jetzt bist du viel weiter gegangen als der Text.
Sohn des Verderbens oder des Bösen, dass das nicht ein Imitat von Jesus ist, sondern ein Gegenspieler.
Genau, sehr gut.
Dass er dagegen geht.
Sehr gut, das ist es. Das ist es auch. Gut, also jetzt zurück zu Matthäus 24, wo wir ausgegangen sind. Das war ja die Frage, Matthäus 24 war die Frage, wieso einerseits Stellen sind, die sagen, es gibt Zeichen vorher, und andererseits Stellen, die sagen, es gibt keine Zeichen vorher. Und diese Lösung ist wirklich sehr einfach. Die Zeichen betreffen die Zerstörung des Tempels und wo er sagt, keine Zeichen, also es wird jederzeit geschehen, kann jederzeit geschehen, das ist die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und dann haben wir nämlich das, was, es gibt ja viele Christen, die plädieren ganz stark dafür und sagen, der Herr Jesus kann jederzeit kommen. Dann gibt es andere, die sagen, nein, 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 der kann nicht jederzeit kommen, es müssen die und die und die Zeichen geschehen. Das sind ja die zwei Positionen, die wir haben. Und es gibt eine ganz einfache Symbiose von dem oder Harmonie von dem, indem er erkennt, Aha, das eine bezieht er ja auf die Tempelzerstörung und das andere bezieht er auf die Wiederkunft. Die Tempelzerstörung hat Zeichen, die dem vorausgehen, die Wiederkunft hat keine Zeichen, die dem vorausgehen.
Vor der Tempelzerstörung konnte nicht kommen.
Genau. Genau, konnte gar nicht. Und das hat er ja auch so argumentiert in 2. Thessalonicher. Er sagt, er kann noch gar nicht kommen, so sagt er zu den Thessalonichern. Da muss ja vorher noch einiges geschehen.
Und,
ja, bitte.
Ja?
Ja, also da hast du recht. Also hier haben wir auch ein Zeichen. Da, also es wird, bevor der Herr wiederkommt, das muss wohl ganz knapp vorher sein, dann schaltet Gott die Lichter ab. Es wird schwarz.
Ja,
Sacharja wird oft als, das ist ja, für viele Leute ist der Sacharja das, an dem man sich klammert, dass die ganze Eschatologie ruht auf Sacharja 14 oder? Und 12. Diese zwei Stellen, ja. Aber das Problem ist, das ist ein Text aus einem Propheten, der in ganz vielen Bildersprache spricht. Und wenn wir doch, es ist doch viel besser, wir fragen zuerst die Apostel und gehen dann zu Sacharja, als dass wir sagen, wir gehen zuerst zu Sacharja und deuten dann die Apostel, irgendwie bringen wir die noch zurecht, ja. Deshalb also vorsichtig mit Sacharja. Was Sacharja betrifft, welche Stelle meinst du?
Ja,
12. Sacharja 12, Vers 10. Aber wir haben nur noch 2 Minuten. Bitte? Wir machen Pause, ja. Aber. Ja, dann. Aber. Also Geschwister, heute Nacht ist Zeitumstellung. Wir haben eine Stunde länger, wir können ja statt schlafen. Machen wir jetzt Pause. Dann wollen wir jetzt Pause machen.